Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 14. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Es ist zugleich auch der Predigttext für den heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis. Einer, der mit zu Tisch saß, sprach zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Andere sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ist das Christentum ein Geschenk? Ist Christsein ein Geschenk? Oder ist Christsein eine Forderung? Ich habe ganz oft das Gefühl, bei dieser Frage, da gibt es Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten, die gibt es auch bei gläubigen Menschen, bei Menschen, die sich selbst als gläubige Christen bezeichnen würden. Von den grundlegenden Glaubenssätzen her betrachtet, klar, da können wir das Christsein ein Geschenk nennen, weil als Jesus Christus offenbart sich die Liebe Gottes, die Liebe des Gottes Israels. Sie offenbart sich jetzt im neuen, im erneuerten Bund zu allen Menschen, ganz egal, ob sie zum Volk Israel gehören, ob sie zu den heidnischen Völkern gehören, egal wie große Sünder sie sein mögen, egal was sie auf dem Kerbholz haben. Als Jesus Christus offenbart sich diese Liebe des lebendigen Gottes, weil dieser Gott, der will, dass allen Menschen geholfen werde. Allen soll geholfen werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum schenkt er Vergebung der Sünden. Er schenkt ewiges Leben. Er schenkt das allen, die seinem Sohn Jesus Christus, die dem Messias des Volkes Israels, die ihm vertrauen. Denen schenkt er das. Ist ein Geschenk, kann man nicht erarbeiten. Und er sorgt für uns, tut alles Gute in unserem Leben. Wer unter seiner Herrschaft ist, das milde Joch, das sanfte Joch, das er uns auflegt, wer unter seiner Herrschaft steht, der kann aufatmen. Der kann wirklich befreit sein, der kann wirklich fröhlich sein. Weil wir brauchen uns nicht durch ein Gesetzesgehorsam den Himmel zu verdienen, denn mit Paulus, das schöne Lutherdeutsch kommt jetzt, halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Christsein ist also ein Geschenk. Aber es spricht nun auch einiges dafür, dass Christsein eine Forderung ist. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, der klagte mal, man hat das Christentum viel zu sehr zu einem Trost umgearbeitet, vergessen, dass es eine Forderung ist. Und schauen wir mal in die Evangelien hinein. Hat Jesus nicht selbst von seinen Jüngern radikalen Gehorsam gefordert? Das hat er in der Bergpredigt gesagt. Und einmal sagt er auch, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und wird nicht unser Christsein gerade in der heutigen Zeit herausgefordert, angesichts von viel Not, vielen Problemen um uns herum, hier im nachchristlichen Deutschland und auch auf der ganzen Welt? Können wir tatenlos bleiben angesichts des weltweiten Hungers, der sozialen Ungerechtigkeit, im Angesicht von Sterbehilfe, die zu etwas Normalem erklärt werden soll, oder im Angesicht des tausendfachen Mordes an ungeborenen Kindern hier bei uns in unserem Land? Wer die Forderung vom Christsein wegnehmen will, da habe ich das Gefühl, der bricht dem Christsein so eine Spitze einfach ab. Ich möchte jetzt keine gelehrte theologische Abhandlung darüber halten, wie sich Geschenk und Forderung, könnt auch sagen, wie sich Gesetz und Evangelium im Christsein zueinander verhalten. Ich möchte heute Morgen vielmehr unseren Blick auf das Gleichnis lenken, das uns heute am zweiten Sonntag nach Trinitatis als Evangeliumslesung und auch als Predigttext begegnet. Es ist ja genau die Art unseres Herrn Jesus Christus, mit einer Geschichte eine Glaubenserkenntnis viel anschaulicher zu entfalten, als das in irgendeinem theologischen Vortrag möglich ist. Sehen wir also mal, was das Gleichnis vom großen Abendmahl, was das aussagt zum Thema Geschenk oder Forderung. Da ist dieses Abendmahl, wir würden es vielleicht heute als ein großes Festessen bezeichnen. Da ist der vornehme Gastgeber, der sendet nach damaliger Sitte seine Diener als Boten aus, die jeden Gast zweimal einladen. Zuerst kündigen sie das Fest und sein Datum an. Das ist im Gleichnis bereits geschehen. Und dann gehen sie am Abend selbst nochmal hinaus, um die Gäste zur festlich geschmückten Tafel zu begleiten. Das Entscheidende am Gleichnis, das ist also die Einladung. Und diese Einladung, sie beschränkt sich nicht nur auf den voreingeladenen exklusiven Personenkreis, sondern schließt danach auch alle Sozialfälle innerhalb und außerhalb der Stadt ein. Also diejenigen, die keinen großen Namen haben, schließt die ein, die keine großen Leistungen bringen können. Schließt die ein, die auf Almosen angewiesen sind. Damals noch mehr als heute die, die von den sogenannten normalen Bürgern verachtet wurden. Jesus sagt in diesem Gleichnis, jeder ist eingeladen, ohne Ansehen der Person. Die Einladung, die ist an alle ergangen. Dass sie erst eingeladen werden, nachdem die anderen abgesagt haben, darf dabei nicht überbewertet werden. Anders als der Gastgeber im Gleichnis, da hat Gott schon vor aller Zeit die Absicht gehabt, alle Menschen bei sich haben zu wollen. Und die Zahl der Sitzplätze an seiner himmlischen Tafel, die ist auch nicht begrenzt. Also, wir erkennen in diesem Gleichnis zuallererst Gottes großes, Gottes wunderbares Geschenk. Er fordert da nichts von Menschen, sondern er hat nur eines im Sinn. Er möchte, dass wir seine Gäste sind. Er möchte, dass wir wirklich glücklich sind. Nicht im Sinne von irgendwelchen Glückskirchen, die einem auf dem Hessentag begegnen, sondern er will uns allumfassend glücklich machen. Und zwar so glücklich, dass wir das hier in dieser Welt noch gar nicht fassen können, was dieses Glück bedeutet, in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Er möchte, dass wir in Zeit und Ewigkeit vor seinem Angesicht fröhlich leben können. Liebe Schwestern und Brüder, das sollten wir uns ganz fest einprägen. Das sollten wir uns stets, so wie bei den Juden, die Tefillin, die an das Schma Yisrael erinnern, das sollten wir uns immer ganz groß vor unsere Augen stellen. Der eine, der lebendige Gott, der will nur das Allerbeste für uns. Wenn wir an ihn denken, da brauchen wir keine Angst zu haben, dass er schuldige Menschen, die umkehren wollen, die eine Besserung für ihr Leben wollen. Da brauchen wir keine Angst zu haben, dass er die ablehnt, dass er denen sagt, es ist vorbei, du hast keine Chance mehr. Das Beste will er für uns. Und selbst wenn wir die elendsten Menschen, wenn wir die größten Lumpen wären, wir haben einen Gott, sagt uns Jesus im Gleichnis, der auf die Straßen, auf die Gassen schicken lässt, an die Hecken und die Zäune und die erbärmlichsten aller Gestalten in seinen festlichen Freudensaal zu holen. Er will uns beschenken und das ist die christliche Botschaft. Und diese Einladung, die gilt für jeden, für die führende religiöse Oberschicht der Juden zur Zeit Jesu. Das sind im Gleichnis die, die absagen, die Einladung nicht annehmen. Es gilt für die Randgruppen des damaligen jüdischen Volkes. Das sind im Gleichnis die Menschen auf den Straßen, auf den Gassen der Stadt. Und das gilt auch für die Nichtjuden, für die Völker. Im Gleichnis sind das diejenigen außerhalb der Stadt, diejenigen auf den Landstraßen, diejenigen an den Zäunen. Das ist die Beobachtung an diesem Gleichnis. Gottes Einladung ist ein unverdientes Geschenk. Aber das ist noch nicht alles. Ein wesentlichen Zug des Gleichnisses, der ist bislang noch nicht berücksichtigt worden. Weil am Ende kommen nicht alle in den Genuss, Gottes Gäste zu sein. Das sind die zuerst Eingeladenen die verzichten freiwillig darauf. Und sie haben ihre Gründe. Nicht, dass sie nicht auch gerne beim Festbankett dabei wären, weil wer lässt sich sowas schon entgehen, gerne ein schönes Festessen. Es sind auch keineswegs Ausreden, die sie davor bringen. Es sind von der menschlichen, von der fleischlichen Seite gesehen, sind das ganz triftige Gründe, die angeführt werden. Der Beruf hat Vorrang vor der gesellschaftlichen Verpflichtung am Abend. Die geschäftstüchtigen Männer, die müssen jetzt erstmal die erworbene Ware prüfen, müssen Acker und Vieh überprüfen, um sicherzugehen, dass sie da nicht übers Ohr gehauen werden. Und dass der dritte Geladene seine eigene Hochzeit nicht verlassen kann wegen der Einladung anderswo, muss doch jeder verstehen. Und mal ehrlich, es müsste jeder verstehen, wenn es nicht gerade Gottes Einladung wäre, um die es im Gleichnis geht. Weil das Gleichnis, das sagt ganz deutlich, bei Gottes Einladung, wenn Gottes Einladung ergangen ist, wenn sie an die Menschen da im Gleichnis ergangen ist, wenn sie an dich ergangen ist, da kann man entweder nur alles stehen und liegen lassen und sie annehmen, oder man gehört nicht dazu. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, Gott und dem Mammon auf einmal, sagt Jesus. Niemand sollte seinen Beruf, seine Ehe, seine Familie, ja auch sein eigenes Leben höher achten als diese Einladung Gottes, die an uns ergangen ist. Denn das zu tun, das hieße die Einladung ausschlagen. Gottes Segen, den kann man nicht einfach mal so mit der linken Hand im Vorübergehen mitnehmen. So meinen das viele religiöse Menschen heutzutage. Nehmen wir uns mal kurz den Gottesdienst an Weihnachten, an Ostern mit. So ein bisschen Religiosität zum Lifestyle. Aber so läuft es nicht. Am Festmahl des Gottesreiches teilhaben, das heißt, sich ganz unter Gottes Gnade zu stellen. Mit dem Leben, mit dem Leib und mit der Seele. Und das ist, wenn man so will, eine Forderung. Es ist wohlgemerkt keine gesetzliche Forderung, mit der wir uns durch Eigenleistung irgendetwas vor Gott verdienen müssten. Es ist im Grunde eine ganz selbstverständliche, naheliegende Forderung. Wenn Gott, wenn der Heilige, wenn der lebendige Gott uns zu sich einlädt, dann sollen wir uns selbst nicht wieder ausladen. Gottes Einladung annehmen heißt an Jesus Christus glauben. Nicht an Jesus Christus glauben, hieß es sich selbst ausladen. Und das tun alle. Das tun die, die Christus nicht den ersten Rang in ihrem Leben geben möchten. Bei denen Jesus Christus erst nach der Familie, nach den Geschäftsinteressen, nach dem Lieblingshobby oder nach dem sonntäglichen Ausschlafen kommt. Wer von diesen Leuten wollte behaupten, er glaube an Christus, ohne Scham rot zu werden? Wie kann er sagen, dass Christus sein Herr ist? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das sagt Jesus. Und dieses Wort, es ist so eindeutig. Es mag sein, dass jetzt vielleicht mancher verunsichert ist. Vielleicht von Gewissenszweifeln geplagt wird. Ist denn Jesus bei mir wirklich die Nummer eins? Mein Glaube, der ist doch oft schwach, oft angefochten. Ich meine, dass du gerade dann, wenn du so fragst, dass du dann zu denjenigen gehörst, die Gottes Einladung annehmen und die kommen. Weil wenn du so fragst, dann suchst du ja sein Reich. Dann suchst du seine Rettung, dann suchst du dein Heil von ihm. Dann möchtest du nicht ausgeschlossen sein. Und wenn du so fragst, da erkennst du auch dein eigenes Unvermögen. Um im Gleichnis zu bleiben, du weißt, dass du einer auf den Straßen und auf den Gassen bist, an den Landesstraßen und an den Zäunen. Du erfährst dich vielleicht oft als Glaubenskrüppel, oft blind für den Willen Gottes, oft lahm in der Nachfolge, arm an guten Werken. Und gerade solche Leute sind eingeladen, wenn du einfach nur alle deine Hilfe von Gott erwartest. Das Christentum ist in erster Linie ein Geschenk, das allen Menschen durch die Einladung des Evangeliums angeboten wird. Im Glauben an Jesus Christus, da nehmen wir diese Einladung an. Da lassen wir uns beschenken. Dabei erfahren wir unsere Schwäche. Wir erfahren unser Unvermögen, von uns aus zu Christus zu kommen, von uns aus die Forderung nach Glauben zu erfüllen. Und deswegen hilft uns Christus. Hilft uns auch heute Morgen hier in der Jesu-Rufkapelle, hilft uns auf die Beine. Der tut das durch sein Wort. Er tut das durch den Lobpreis, durch die Lieder, mit denen wir ihn anbeten, wo wir uns ganz auf ihn ausrichten dürfen. Und er tut das durch sein heiliges Abendmahl. Er tut das im Sakrament. Das tun wir nicht allein. Das tun wir in der Gemeinschaft mit vielen Christen. Keiner kann Christ sein ohne die Gemeinschaft mit Christus und den Geschwistern im Gottesdienst. Keiner kann Christ sein, ohne das regelmäßig zu erfahren. Und ich finde das ganz interessant. Was hört man gerade als Pfarrer immer wieder für Ausreden, warum Menschen am Sonntag lieber im Bett bleiben, als in der Gemeinde jetzt schon das Festmahl, zu dem wir eingeladen sind, zu feiern? Da hat unser Gott alle Vorbereitungen für sein großes Fest getroffen. Und er hat nicht nur ein bisschen Geld für die Dekoration ausgegeben, sondern dieses Festmahl hat nicht weniger gekostet als das Leben seines einzigen Sohnes. Den hat er am Kreuz sterben lassen, damit wir dabei sein können bei diesem Fest. Und dann muss er sich von uns anhören, dass wir bei diesem Fest nicht dabei sein können, weil vielleicht die Geburtstagsfeier am Samstag zu lang gedauert hat, weil man zum Sonntagsbrunch um 11 eingeladen ist und man will den Bekannten ja nicht im Restaurant warten lassen. Kein Wunder wäre es, wenn Gott uns ab sofort ganz von der Gästeliste streichen würde, wenn er nichts mehr von uns wissen wollte. Doch damit endet die Geschichte, die Jesus hier erzählt. Sie endet damit nicht, weil Gott, der Gastgeber, bläst sein großes Fest nicht ab aus lauter Frust und Wut über die Absage von denen, die zu seinem Fest eingeladen waren, sondern er zeigt uns sein großes Herz. Er zeigt uns sein Vaterherz. Er gibt nicht auf, lädt immer wieder ein, lädt zu seinem Fest Leute ein, die doch scheinbar überhaupt nicht zu einem feierlichen Fest gehören und passen. Gott ist niemand zu schlecht, zu arm, zu merkwürdig, dass er von der Einladung zu seinem Fest ausgeschlossen wäre. Und genau das soll und darf nun auch uns ein Trost sein. Uns, die wir Gottes Einladung vielleicht mitunter auch schon so leichtfertig verachtet haben, so wenig bedacht haben, was diese Einladung eigentlich bedeutet. Wenn Gott auch die Bettler zu sich einlädt, wenn sein Vaterherz so groß ist, dass er auch gerade die bei sich haben will, die mit ganz leeren Händen vor ihm stehen, dann haben auch wir immer noch eine Chance. Dann dürfen wir anbeten, darüber staunen, dass Gottes Einladung uns noch einmal von Neuem, dass sie uns immer wieder gilt. Weil noch schickt Gott seine Boten los. Noch schickt er sie auch zu uns. Noch gilt uns die Einladung. Noch dürfen wir kommen. Gäb's Gott, dass uns das klar wird, was das eigentlich bedeutet. Ja, dass uns in Zukunft, in unserem Leben, nichts wichtiger ist, als eben dieser Einladung zu folgen. Kommt, denn es ist alles bereit. Das wird er uns auch nachher wieder sagen, an seinem Tisch, zu seinem Mahl. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Und so ist auch Gottes Forderung, an das Evangelium zu glauben, letztendlich nichts als lauter Gnade. Der für uns kaum fassbare Zusammenhang von Geschenk und Forderung, ich finde, der lässt sich ganz knapp mit einem Pauluswort ausdrücken. Ein Pauluswort, das vielleicht in der evangelischen Kirche nicht so populär ist, wenn man immer gerne das Römer 3 zitiert. Aber Paulus sagt auch, und damit möchte ich die Predigt schließen, schaffet, dass ihr selig werdet. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.